bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Es gibt ja nicht wenige, die behaupten, das hier ist der beste Fußball-Podcast der Welt. Das heißt, wir sind so ein kleines bisschen wie die beste zweite Liga aller Zeiten. Und Kai Rippe ist so ein kleines bisschen wie der KSC in der besten zweiten Liga aller Zeiten.
Wenn er Hast du mal auf die Tabelle geguckt?
Wenn er versucht, lass mich doch erstmal zu Ende reden. Wenn er versucht, zum Spiel nach Köln zu kommen und 45 Minuten braucht, um fucking Mikrofon aufzustellen.
Kai. Mit drei Leuten, die mir geholfen haben.
Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das da draußen kennt, so Szenen, in denen wir hatten Ton, wir haben ihn gehört, wir wollten ihm helfen, er hat uns nicht gehört. Wie heißt der Film, Tommy? Ich habe da schon, war das Interstellar oder so, wo man so in der Zwischenwelt sitzt und nicht helfen kann und verzweifelt ist?
Also ich sag mal so, Kais Technik-Setup erinnert mich eher an jeden verdammten Sonntag. falls du diesen Film meinst.
An den Sturm vom HSV erinnert er mich.
Oder an ein Heimspiel vom HRB SC gegen Elversberg. Dinge dieser Art. Auf jeden Fall versuchen wir hier ein bisschen Chaos zu beseitigen. Kai, schön, dass du da bist. Hast ein Mikrofon, das funktioniert?
Ja, von Rode. Einzige Ware.
Sehr gut. Gibt auch andere von Shure, die sind auch ganz gut. Ihr könnt uns alle sponsern, wenn ihr wollt.
Rode ist sein Kollege.
Ja. Ja, apropos, wem muss man Danke sagen? Wer hat die 45 Minuten gerettet am Ende?
Ein Shoutout an Freddy. Also bester Mann. Ja. Danke, Freddy.
Sehr gut. Tommy, du bist Dankeschön. Tommy, du bist trotzdem gut drauf, ne? Trotz Ergebnis am Wochenende hast Bock auf eine Folge. Bist bereit oder bist immer noch sauer auf Kai?
Ich bin super gut drauf. Nein, ich bin nicht sauer auf Kai. Ich kann dem ja gar nicht sauer sein und außerdem ich genieße das. Ich genieße das mal ein bisschen noch E-Mails nebenbei machen, bis ihr da fertig seid. Man kommt ja sonst zu nichts.
Ja, mache ich die komplette Aufzeichnung, weil wenn es hier einen Experten gibt, der uns die Informationen aus sportlicher Sicht liefert, ist es Konstantin. Dein wievielter Podcast heute?
Ja, erst der zweite, aber es folgen noch zwei weitere.
Ja, siehst du. Also,
ja, passt schon, ne? Also ganz okay. Aber Kai ist ein richtiger Boomer im Übrigen.
Komm. Mit solchen Begrifflichkeiten muss man, das ist ja kein Schimpfwort an der Stelle. Er kann ja nichts dafür.
Er kann nichts dafür, dass er ein Boomer ist.
Aber ich habe hier schon eine gewisse Verantwortung diesem Format gegenüber und dem trage ich jetzt Rechnung, indem ich eigentlich letzte Ausgabe ja Kai das Moderationswort wieder übergeben wollte. Aber nee, Leute, das kann ich nicht machen. Ich muss den Bums hier übernehmen, muss dafür sorgen, dass wir einigermaßen gut durchkommen, auch im Gesamtpaket. Aber Kai, ich bin mir ziemlich sicher, du hast trotzdem was vorbereitet für die Leute, oder?
Auf jeden Fall. Und zwar möchte ich gerne irgendwie der weiteren Tradition frönen, dass wir mit einem kleinen Quiz in die Runde starten. Und heute habe ich was vorbereitet für jeden von euch zu seinem jeweiligen Lieblingsteam aus unserer wohlbekannten Reihe Entweder oder. Das Spiel ist relativ simpel. Ich sage euch zwei Namen. Und in diesem Beispiel Konstantin, du sagst einfach spontan, ohne Begründung, welchen du besser findest. Für jeden habe ich 10 Stück und dann gucken wir mal, wie es läuft. Okay. Sollen wir loslegen?
Hau rein.
Gerne. Also Konstantin, bei dir ist es natürlich AC Milan. Und ich fange mal mit der ersten Runde an. Franco Baresi oder Paolo Maldini?
Maldini.
Rui Costa oder Clarence Seedorf?
Seedorf.
Ronaldinho oder Ronaldo?
Ronaldinho.
Zlatan oder Redondo?
Zlatan.
Alex Merkel oder Philipp Senderos?
Alex Merkel.
Machen wir weiter. Pippo Inzaghi oder Olli Bierhoff?
Pippo Inzaghi auf alle Fälle.
Giuseppe Meazza Stadion oder San Siro?
San Siro auf alle Fälle.
Mario Balotelli oder Ante Rebic?
Balotelli.
Fatih Terim oder Vincenzo Montella?
Terim.
Sehr gut. Und der letzte, Antonio Cassano oder Christian Ziege?
Antonio Cassano.
Sehr gut. Also ihr seht schon, das war...
Wo soll das hinführen?
Also Kai, ganz kurz, ne? Ich liebe das Spiel, Aber geht das nicht eigentlich so, dass man dann immer die Person, die man genannt hat, sozusagen mit in die nächste Runde überführt?
Ja. Nee, das kann man also auch machen. Also wir spielen das
nicht. Dann würdest du sagen, Ronaldinho oder. Und dann, okay.
Die Social Media, die Social Media Variante. Aber Kai ist
genau,
ja
nur, wir spielen die Doppel-Sechs Variante. Also Shoutout an meinen absoluten Lieblingspodcast Doppel-Sechs. Aber das war jetzt auch nur so ein bisschen zum Warnwerden.
Das hat er gerade nicht wirklich gesagt, Leute, oder?
Doch. Den gibt es ja leider nicht mehr. Also es ist aber unser großes Vorbild, der Doppel-Sechs-Podcast.
Also Kai, also, Kai für sich. 45 Minuten Vorlaufzeit, dann das Ganze hier. Jungs, ich weiß nicht, ob wir eine Intervention starten sollten.
Nein, wir machen das jetzt schnell. Ich habe jetzt noch zwei nette Runden. Also wir fangen jetzt mit Tommy. Ronny oder Marcelinho?
Marcelinho.
Kevin Prince oder Pante?
Oh, Pante.
Minero oder Andy Thom?
Andy Thom.
Brian Roy oder Julian Schieber?
Brian Roy.
Sehr gut. Jürgen Klinsmann oder Freddy Bobic?
Digga, kann ich das
Welcher spielen? Ist dir lieber?
ich denke einfach an den Spieler Freddy Bobic und deswegen nehme ich Freddy Bobic.
Okay. Thomas Helmer oder Kostas Konstantinidis?
Kostas Konstantinidis natürlich aus unserer Champions League-Zeit, der geilste Abwehrspieler aller Zeiten.
Billy Reiner oder Ali Dai?
Ali Dai.
René Tretschok oder Frank Zander?
Frank Zander.
Warum?
haben die beide dieselbe Position gespielt, ne?
Was ist das denn jetzt weiter? Dann haben wir Fabi Rehse oder Lucien Favre?
Aber so schnell geht das nicht. Das ist natürlich Lucien Favre.
Sehr gut. Und letzter, Lars Windhorst oder Josh Wonder?
Ja.
Ist entweder oder. Also musst du
Josh, dann nehme ich Yoshi.
Sehr gut. So, dann machen wir schnell hier den letzten. Bei Nico ist es natürlich der ruhmreiche SVW. Wir starten einfach. König Otto oder Thomas Schaaf?
Nochmal von vorne.
König Otto oder Thomas Schaaf?
Oh, schwer.
Das ist wirklich schwer. Ich glaube, ich würde aber sogar Thomas Schaaf sagen.
Willi Lemke oder Klaus Allofs?
Oh, das sind richtig miese Fragen. Willi Lemke.
Joe Miku oder Rudi Völler?
Es geht nichts über Johann Miku.
Nelson Haedo Waldes oder Finn Bartels?
Oh, ich habe den Gin Bartels hinter mir stehen.
Ist das jetzt deine Antwort?
Das ist meine Antwort.
Das ist entweder oder. Also ja, hier gibt es keinen. Bartels. Sehr gut. Elgiro Elia oder Marco Arnautovic?
Ganz klar, Arnautovic.
Wohnen im West-Weser-Stadion oder Wiesenhof?
Wohnen im West-Weser-Stadion.
Gut. Kevin De Bruyne oder André Widener?
Ich überlege gerade, wo ich die vergleichen sollte.
Welcher dir lieber ist?
Kevin.
Ja, okay. Hani Ramsi oder Ümit Davala?
Yalla, yalla, yalla.
Gut. Rashid Tikuzo oder Paul Stalteri?
Oh, Paul Stalteri, stark.
Und letzter, Ole Werner oder Jan Delay?
Oh, das ist sehr gemein. Aber der eine bringt uns in den Europapokal. Und deshalb,
Ole Werner. Jan Delay.
Ja, genau.
Sehr gut, das habt ihr gut gemacht. Ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, sag mal Kai, kurze Frage, weil es wäre ja auch für dich der SV Werder Bremen gewesen. Daher
spielen
meine
wir das
Frage,
gleiche nochmal umgekehrt, ne?
Gehst du d'accord mit allen Antworten von Nico?
Ich gehe mal gerade runter. Ich hätte auch Thomas Schaaf. Also bei Willi und Klaus bin ich fast über dieses Lebenswerk hinten bei Willi. Miku auch größer als Völler. Auf jeden Fall Finn Bartels. Auf jeden Fall auch Arnautovic. Was hast du gesagt? Wohnen West oder Wiesenhof? Was hast du gesagt?
Wohnen West schon. Weil war ja schneller durch am Ende.
Ja, also bei Kevin De Bruyne hätte ich auf jeden Fall André Widener gesagt. Tikuzo
nee,
gegen
das eine Jahr, das eine Jahr Kevin De Bruyne hat einfach gezeigt, wie viel Unterschied ein Fußballspieler in einer Fußballmannschaft in der Fußballmannschaft
ist. Aber hat er einen Song, der nach jedem Lied, nach jedem Sieg gesungen wird?
Nee, aber
heißt es irgendwo und tanzt den Kevin De Bruyne oder heißt es und tanzt den André Widener?
Nee, aber ohne Kevin De Bruyne hätte es diesen Verein einfach nicht mehr gegeben, die Jahre
danach. Ja, okay. Also Tikuzo und Stalteri ist ganz klar Stalteri, Hani Ramsi und Ümit Davala ist ganz klar Yalla, Yalla, Yalla. Ole Werner, Jan Delay hätte ich wahrscheinlich auch auf Ole Werner gesetzt.
Und dass Diego gar nicht vorkam, fand ich ja komisch.
Ja, da gibt es ja keine Diskussion. Ja. Das ist so.
Ja, das ist euer Marcelinho, oder?
Johann Miku oder Diego? Das wäre eine Frage
gewesen. Das wäre hart gewesen.
Quatsch, als ob Diego irgendwie größer wäre als Rudi Völler. Also, der fallen mir 10 Spieler ein, die ich geiler finde als Rudi Völler.
Es ging um Miku oder Diego.
Ja, aber Miku ist sowieso die Eins.
Miku ist die Eins von allen.
Miku ist die Alltime Eins.
Weil ich ein reines Gewissen habe.
Für jeden in unserem Alter, der Werder-Fan ist, ist Joe Miku die absolute Nummer Eins. Das sind nicht viele. Nee, aber der hat wirklich aus Werder, aus einer wirklichen Trümmertruppe, wann ist er gekommen, 2001, hat der eine Meistermannschaft gemacht und hat einfach alle besser gemacht um sich herum.
Ja. Ihr Lieben, ich fürchte ja, dass wir alle unbeteiligten Zuhörer hier furchtbar langweilen gerade.
Soll ich mal retten? Dann machen wir doch mal ein offenes Thema, um das sich quasi auch die ganze Nation dann kümmern wird, wie es sich um Halbzeitshows bei DFB-Pokalspielen schon gesorgt hat. Sie aber nichts ausrichten können, weil die FIFA darüber entscheidet. Machen wir mal so. Tommy, bring mal das Thema mit, denn du hast es quasi auch mit in den Raum geworfen und ich weiß, dass es dich umtreibt.
Also mir wurde zugetragen, dass die FIFA entschieden hat, beim WM-Finale 2026 in USA, Mexiko und Kanada, wenn ich das richtig sehe, eine Halftime-Show einzuführen. Also quasi nach dem Vorbild des Super Bowls werden wir beim WM-Finale nun eine Halbzeitshow haben. Und daran interessieren mich gleich zwei Dinge, nämlich zum einen, was denkt ihr darüber und zum anderen, wer sollte da auftreten?
Gehen wir doch mal in die Runde. Konstantin, was hältst du davon? Als Sportpurist?
0,0. Gar nichts. Halbzeitshow ist ein NFL-Ding, ist ein Super Bowl-Ding und deshalb finde ich dann das ist dann leider die Kopie des Ganzen immer schlecht. Man sollte immer irgendwie original bleiben und eher eigene Dinge entwickeln. Und zudem muss ich ehrlicherweise sagen, als jemand, der beispielsweise beim Eröffnungsspiel der Europameisterschaft in München im Stadion war und das Ganze mitgeschaut hat, boah, sind diese Shows teilweise weird, die UEFA und FIFA da aufs Feld bringen. Das ist alles nichts. Also klar, wenn sie jetzt irgendwie einen richtig geilen Act haben und das irgendwie The Weeknd wird und der das alles selber gestalten darf, dann ja, okay. Wenn es ein super kreativer Akteur ist, gerne. Aber bei FIFA und UEFA denke ich mal, dass die ein 18-köpfiges Gremium haben und das Ganze dann eher,
keine Ahnung. Spielt eh sowieso Coldplay. Mit Ed Sheeran.
Wahrscheinlich.
Genau. Also ich muss jetzt mal zweigeteilt antworten. Zum einen habe ich gerade gesehen, dass ich bei Herrn Eckner eine Legenden-Duell, glaube ich, vergessen habe. Oder hattest du Zlatan Ibrahimovic gegen Redondo beantwortet?
Habe ich. Ja. Ich habe Zlatan beantwortet, aber Zlatan wird nicht die Halbzeitshow während der WM 2026 bringen, weil er singt nicht.
Aber Zlatan ist grundsätzlich immer die Antwort.
Zlatan ist immer die Antwort.
Also auch wenn die Frage gar nicht Zlatan involviert, Zlatan ist immer wieder einfach die Antwort.
Eure Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Ich kann ehrlich gesagt Halbzeit-Shows schon irgendwie ein bisschen was abgewinnen. Wahrscheinlich auch, weil die NFL ja auch ein paar ganz gute Sachen jetzt gemacht hat. Also die Dr. Dre Show fand ich gut. Ehrlich gesagt, die bei den Germany Games habe ich jetzt nie gesehen. Aber
niemand hat die gesehen.
Gab es ja schon ein paar coole Shows. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man das beim Fußball macht. Sobald das irgendwie professionell und so ein bisschen zielgruppenorientiert gemacht wird, glaube ich eher bei einem Länderspiel oder bei einem Nationenturnier als bei einem Bully-Verein, weil ich glaube, so da wäre die Diskrepanz zwischen Leuten im Stadion und Leuten am TV noch größer. Also wenn du jetzt in Frankfurt, keine Ahnung, wenn Hafti da jetzt spielen würde in einer Halbzeitshow, dann würden ja alle durchdrehen im G-Block. Aber das funktioniert wahrscheinlich nicht im Fernsehen. Bei Länderspielen könnte ich mir schon vorstellen, dass das eher funktioniert, weil die Gruppe schon etwas... Der Nationalelf-Gucker, da ist man ja nicht so involviert wie beim Verein. Ich befürchte halt, dass das am Ende halt trotzdem eine sehr weichgespülte Popnummer werden würde und dann ist es halt so ein bisschen langweilig.
Ja, das grundsätzliche Problem bei diesen Themen ist in meinen Augen immer, und Tommy, da sind wir, glaube ich, auch gleicher Meinung, es braucht ja eine kulturelle Grundlage, um es in eine gewisse Coolness mitzubringen. Und das ist da nicht vorhanden einfach. Dazu ist es zu breit, was das Publikum angeht, zu breit, was die Interessen angeht und auch zu wenig auf englische kulturellen Werte fokussiert, die uns interessieren und zu wenig gelebt innerhalb des Sports. Und deshalb, Sie können es gerne machen und sie werden es ja auch machen und vielleicht lasse ich mich von etwas überraschen, aber was soll denn da schon passieren?
Ja, aber schieb doch mal das Coolness irgendwie beiseite, das kann ich ja total verstehen.
Das fällt dem Nico aber schwer.
Ja, aber wenn du jetzt sagen würdest, keine Ahnung, Taylor Swift macht irgendwie ein Konzert in der Halbzeitshow, wäre ja schon ein okayer Act, oder du machst irgendwie einen bestimmten Act, der vielleicht insbesondere für Kinder funktioniert oder so. Ich weiß nicht, ist Ariana Grande, ist das so in der Zielgruppe 8 oh. bis XY, funktioniert das oder bin ich da schon völlig falsch gelandet?
Ja, das funktioniert schon. Ja.
Also, das muss ja nur einfach nicht cringe werden. Das wäre ja schon ein Erfolg.
Das, die Messlatte ist schon ziemlich gering. Das kriegst du schon hin. Da sitzt irgendein Superstar dahin und dann ist gut.
Nico, du hast das ja richtig gesagt. Also ich zum Beispiel finde es. Zum einen habe ich initial ein bisschen milder darauf reagiert, als ich es von mir selbst erwartet hätte. Weil normalerweise würde ich natürlich sagen, Leute, verpisst euch, das hat hier nichts zu suchen. Jetzt sind ja Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, wie wir inzwischen auch mitbekommen haben und uns allen eingestehen müssen, schon einfach große Events. Ja, es hat ja nichts mehr mit dem eigentlichen Fußballspiel zu tun. Insofern habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, vielleicht kann man das machen. So, und jetzt steht und fällt es aber natürlich genau mit der Halbzeitshow. Also wenn du jetzt zum Beispiel Blur dahin schickst und die performen Song 2, ja, oder spielen einfach den kompletten FIFA-Soundtrack von damals, dann würde ich sagen, ja geil, ne? Also vielleicht kann man da irgendwas, was oder irgendwelches Liedgut, was quasi später auch in den Kurven wiederverwendet wurde. Also all diese Dinge, das könnte man durchaus machen. Wenn du da jetzt einfach nur Taylor Swift hinstellst und ich glaube, es ist ein begründeter Verdacht, dass die in den USA einfach irgendwie noch eine weitere Plattform, wie sie auch beim Super Bowl haben, suchen, dann ist natürlich für den Arsch.
Aber du machst dann ein interessantes Feld auf, weil bei der Jagd nach der Halftime-Show geht's ja immer um Superstar-Bands. Ich war auf dem Sziget-Festival, eines der größten in Europa, sitzt in Budapest, multikulturelles Festival, viel Musik, viel Top und sowas alles. Top-Act war an dem Abend Liam Gallagher, Oasis spielt auf der Hauptbühne. Nachdem er aufgehört hat, spielt auf der Bühne, die relativ gegenüber davon war, so 500 Meter entfernt, spielt auf einmal eine ABBA-Cover-Band. Und reist, nachdem Liam Gallagher quasi dafür gesorgt hat, dass einfach alle 2 Stunden darauf gewartet haben, dass er endlich ein paar Oasis-Songs spielt, was er nicht gemacht hat, leicht frustriert weggezogen sind, drehen die das Narrativ und sorgen dafür, dass da eine Riesenparty draus wird. Ich hab sehr gefeiert und ich höre kein Aber, ist mir egal. Trotzdem stand ich mittendrin und hatte richtig Freude. Und zurück zu deinem Gedanken, Tommy. Lass doch nicht nach einem Superstar suchen, sondern nach einer Fußball-Fan-Gesang-Coverband. Und die tritt im WM-Finale auf.
Die Hermes Hausmarkt oder was?
Ja, einfach. Und die vielleicht können wir die sogar kuratieren. Die nennen wir The Fans und die singen dann so.
Was würdest du sagen? Gab's mal diese Videoreihe mit diesen ganzen.
Ich träume von dir. Ja.
Mit diesen indischen Freunde-Projekt, um ehrlich zu sein.
Europacup-Sieger. Sowas.
Ich glaube, es gab doch mal so ein Video, wo so ganz viele chinesische oder indische Kinder Celtic Glasgow-Fan-Chöre nachgesungen haben. Das war sehr witzig, muss
oder,
man echt sagen.
Oder Top 3 ever in meinen Augen, Fußball-Commercials, Puma, diese Valentine's Day-Idee vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so, ja. wo diese Ultra-Gruppierungen Songs gesungen haben. Kennt ihr auch noch? Ja,
hallo.
Lass das machen. Lass das Revival machen. Wer ist Hauptsponsor? Tommy, da können wir noch eine Kooperation draus machen. Wir beide gehen los 2026, suchen uns einen Hauptsponsor und sorgen dafür, dass da mal richtig eine Halftime-Show unterwegs ist.
Oder was natürlich auch eine Option wäre, wir haben das ja schon mal angedeutet und die Leute haben das für einen Gag gehalten, aber wir machen natürlich die Nordamerika-Tour live-Podcast, schöner neuer Fußball während der WM.
Das ist schon beschlossen, ne?
Aber ich schlafe oben, okay?
Warum nehmen wir nicht einfach eine schnelle Folge auf in der Halbzeit, Leute?
Oh.
Einfach eine schnelle Folge auf dem
eine Live-Folge.
Im Mittelkreis.
Ja, dann können wir aber Kai nicht zu Wort kommen lassen. Ansonsten.
Kai macht sein Setup schon zu beim Anpfiff.
Dann muss die zweite Halbzeit muss leider der verschoben
fängt
werden.
Im Halbfinale fängt er schon an, fürs Finale aufzubauen, weil ansonsten.
Und dann müssen wir noch Freddy mitnehmen. Hier, Freddy Pessner kommt mit und hilft dir dann beim Setup.
Ja, Freddy ist auch derjenige, der das Ganze gemanagt hat im Background, ne?
So.
Ja.
Aber ich finde die Idee einfach, wir können auch die Puma-Geschichte nachspielen und auch irgendwie Truly, Madly, Deeply singen. Ja. Das war nämlich, obwohl, letzter Satz dazu, das war auch das einzig Geile, die anderen beiden. Es gab ja hier in Deutschland war es ein bisschen Frieden, das fand ich schon ziemlich kacke. Und bei den Italienern war es, glaube ich, Felicita, das war ja auch ein bisschen kacke. Also die Grundidee von Puma damals zum Valentine's Day war schon mega. mit den Lads in der Kneipe und da waren halt, glaube ich, zwei Sänger vorne dabei und ansonsten waren es echte Lads. Also es war schon ein bisschen gestaged, aber ist ja auch okay. Aber die Follow-ups dann für Italien und Deutschland, die waren schon ziemlich schlecht.
Ja, aber das Englische ist gut.
Das Englische ist truly, madly, deeply. Das war super.
Ja, da habe ich geliebt.
Stand with you on a
singt da auch noch. Konstantin, kannst du den ausstellen?
Wenn du ihn kurz mutest, können wir nämlich dann mal rüberspielen. Also wir werden hier nicht die Lösung finden, aber liebe Leute von der FIFA, hier ist ein Kreis von kreativen Menschen. Wenn ihr Bock habt auf eine coole Halftime-Show, ne, schreibt uns.
Ja, Mail at
snfpodcast.de.
Geil. Oder das wird mega.
Was ist hier, Brühe im Lichte?
Warum vielleicht ist der noch nicht stumm geschaltet, Konstantin?
Brühe im Glanze, nee, Brühe im Lichte, ja.
Ich habe ihn jetzt stumm
präsentiert
geschaltet.
Von Knorr.
Ja, sehr gut. Dann kurz ins Hauptthema reinmoderieren, ja. Dann kannst du ihn wieder freischalten.
Okay.
Denn, und das muss man ja sagen, da kann er jetzt mit voller Inbrunst loslegen. Man merkt ja, Kai Rippe, normalerweise in diesem Format ja der quasi den bösen Kapitalismus des Fußballs verkörpert, dieses graue Monster mit den Armen in den Anzügen, die dafür sorgen, dass der Fußball kaputt gemacht wird. Die dafür sorgen, dass die Fans wie Tommy gar nicht richtig gesehen werden. So. Solche Sachen. Der möchte das moderne Stadion der Zukunft vorstellen. Mal gucken, was er zu erzählen hat.
Bin ich unmuted?
Ja.
Ja.
So richtig vorstellen, hast du jetzt ein bisschen falsch anmoderiert, finde ich. Aber wir können gerne mal drüber sprechen.
Ja,
weil komm. Ich das schon eine sehr interessante Frage finde. Wie sieht das Stadion der Zukunft aus?
Es geht ja um deinen Wunschgedanken dabei. Das ist ja, das, was ich quasi von dir haben wollte. Gib mal Gas.
Okay.
Gib mal Gas jetzt.
Mein Lieblingsstadion ist ein Fußballstadion, keine Zäune, relativ steile Tribünen, wenn das wieder möglich ist, viele Stehplätze. Dann liegt das natürlich in Bremen am Osterdeich. Und als interessantes Feature glaube ich ja schon, dass du eigentlich die Experience, geht natürlich insbesondere für die Hospitality-Bereiche in solchen Stadien, noch verbessern musst. Und das wirst du nicht durch irgendwelche Technik-Gadgets tun. Da wird ja schon mit elektronischem Bier-Concierge bla 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 geprobt. Da glaube ich überhaupt nicht dran. Ich glaube einfach, dass du nach dem Spiel, vor dem Spiel noch eher geile Partys, Konzerte oder sowas feiern müsstest, auch für VIP-Kunden und weiterhin irgendwie, um einfach die Spielexperience noch weiter zu verlängern im Stadion-Kontext. Das ist etwas, was ich cool finde.
Ja, stark. Ich mag gerade den Ansatz, den du ja quasi hier mit eingebaut hast, Kai, dass wir alle mal so unser Stadion und der Träume quasi bauen. Tommy, wie wäre denn deins? Und jetzt komm hier nicht mit einer viel zu großen Schüssel, mit einer bescheidenen Tatanbahn tief im Westen.
Nee, also mein Traumstadion wäre erstmal ein eigenes, ne? Aus Berliner Sicht. Aber das soll jetzt hier nichts zur Sache tun. Also Kai, du wirst jetzt gleich zusammenzucken und vermutlich auch der ein oder andere Gesellschafter meiner Firma. Aber mein Traumstadion hätte gar keinen Hospitality-Bereich. Da gäbe es quasi die Fankurve. Und der Rest sind alle gleich. Es müsste wirklich reibungslosen und logistisch gut organisierten Zugang zu Bier geben. Genügend Toiletten und danach ein riesen Biergarten davor. Das ist mein, natürlich auch, ne, was du gesagt hast, keine Zäune, nah dran, steile. Ich würde so 50, 55.000, das finde ich geil, auf gar keinen Fall ein Dach. Also über den Tribünen natürlich, aber nicht über dem Spielfeld. Das fände ich schön.
10er für den Steher, ne? 10er für den Steher.
Jetzt musst du und dann Herr Eckner.
Ja, machen wir mal mit Herrn Eckner weiter, dann ziehe ich am Ende durch, Herr Eckner. Bei dir wäre wahrscheinlich der Kommentatorenbereich exorbitant groß, oder?
Es wäre gut, wenn man gut sitzen könnte, ja. Der beheizte Sitze wären nicht ganz schlecht. Vielleicht auch eine gewisse Abtrennung zum Rest, damit man nicht irgendwie bepöbelt wird, wenn man was Negatives zum Heimteam sagt. Aber ansonsten, das wird jetzt viele überraschen, aber wenn ich Fußballmanager spiele oder dergleichen, ich baue immer ganz puristische Stadien. Vielleicht sogar eine Tartanbahn, muss gar nicht sein, aber das muss sehr viel grau sein, das muss Beton sein, das muss aussehen wie im Wuppertal oder im alten Rosenau-Stadion oder wenn es ein bisschen moderner ist. Also Hospitality-Bereich, nö, klar, man kann irgendwie ein VIP-Zelt daneben basteln für nach dem Spiel, aber nicht während des Spiels. Und ansonsten ganz, 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 ganz wichtig, dass es so einfach wie möglich ist, nach dem Sicherheitscheck durch Stadion hindurch zu kommen. Denn es gibt Stadien wie die Allianz Arena, da brauchst du eine Landkarte, um deinen Platz zu finden. Und wehe, du biegst mal falsch links ab. Also wie viele Fans ich auch schon erlebt habe, die einfach nur aufstöhnen, weil sie sagen, oh mein Gott, hier findet man sich nicht zurecht und dies und das und Ananas. Das ist aus meiner Sicht zumindest, aus meiner Erfahrung heraus, das größte Problem. Also Stadien müssen einfach konzipiert sein. Es muss einfach sein, zu deinem Sitz zu kommen. Auch der ältere Zuschauer und auch der junge Zuschauer muss wissen, genau einfach, wie er zu gehen hat, und Sicherheitskontrollen müssen easy sein. Also alle diese Inconvenience, die darf es einfach nicht geben. Der Rest ist zweitrangig, weil viele Menschen wollen gerne zum Fußball, wollen gerne Spaß haben, wollen aber so wenig möglich Widerstand haben, wenn sie ins Stadion gehen, und, was für mich persönlich eine Rolle spielt, so wenig möglich Wartezeit. Denn wenn es was, für mich persönlich zumindest, Schlimmeres gibt, als vielleicht 0-3 deines Teams zu sehen, ist es zu warten in der Schlange. Das ist grundsätzlich ganz, ganz schrecklich für mich zumindest.
Ja, ich hätte gerne so eine Betonschüssel, so ganz flache Stehränge, ausschließlich.
Ja.
Ausschließlich. Nicht überdacht. Das dann aber auch so Kartenpreise so ab 3 Mark. Trotzdem nur so 16.000 Leute im Stadion in der 50.000-Mann-Halle. Auch keine Anzeigentafel, so, ne? Und das und eine Tartanbahn, sehr wichtig. So, dass du halt sehr weit weg bist von dem, was passiert. Wenn dann auf der anderen Seite das 1-0 fällt in der 85. Minute, oder besser das 0-1, und du stehst da im strömenden Regen, dass du weißt, warum du es gemacht hast.
Ja, aber ist es jetzt Sarkasmus oder meinst du es ernst? Weil ich finde, es gibt eine gewisse Romantik, wenn es diese alten Stadien gibt. Es gibt auch eine gewisse Romantik, was so, ich sag mal, Regionalliga-Fußball oder Drittliga-Fußball betrifft, wo du einfach in so einem relativ rudimentären Stadion stehst und einfach nur den Sport selber genießt. Denn diesen ganzen Schnickschnack, vielleicht stimmst du mir nicht zu, Nico, aber der ganze Schnickschnack und alles, was so diese Gadgets betrifft, die sind eher für die Fernsehübertragung gemacht. Und für das Event selber finde ich es so einfach wie möglich. Weil auch vergleichsweise mit einem Konzert, ne? Wenn du jetzt irgendwie ein Konzert besuchst von XY, du gehst in Berlin in die Uber-Arena, wie es mittlerweile heißt, oder in die Lanxess-Arena in Köln, dann ist das alles trotz aller Neuerungen relativ rudimentär. Du gehst rein, du findest deinen Platz, du hast Getränkestände und du genießt das Konzert und gehst danach wieder.
Ich finde ja ganz persönlich, und Kai, das ist vielleicht eine Überleitung zu dem, was du auch als Input vielleicht noch mitbringen kannst, aus deinem Blickwinkel, da du hast ja viel Input geliefert, dass ich gar kein Problem mit den Stadien habe, wie sie neu gebaut sind, weil ich schon eine unterschiedliche, und jetzt ein schlimmes Wort, Experience da drin auch für mich wahrnehmen kann. Ich finde das, ich bin im SoFi Stadium und ich bin mega beeindruckt von dieser riesengroßen, von diesen riesengroßen Displays, dass du halt einfach auch so viel Entertainment-Situation dabei hast und dass es ein gute Konzept gibt für Futter und Getränke und allem drum und dran. Die Sitzplätze sind gut, du kannst gut gucken, finde ich alles mega. Ich habe so viel Dues gepaid in meinem Leben in beschissenen Stadien mit beschissenen Blickwinkel, die ich alle liebe und was ich auch alles verteidigen würde. Aber ich glaube, heute würde ich dieses Stadion der Moderne bevorzugen und trotzdem, und das ist der Unterschied, Konstantin, oder was du sagst, trotzdem da nur sitzen und das Spiel einfach genießen. Aber der Komfortweg ist halt ein anderer. Und Kai, ich glaube, das versuchen die Leute ja schon hinzukriegen, wenn es auch um die Theorie für ein neues Stadion geht. Die Kommerzialisierung drumherum, das wird, glaube ich, aber noch ein ganz schön spannendes Spielfeld.
Absolut. Es gibt ja auch ein paar ganz interessante Beispiele in der Bundesliga. Nehmen wir jetzt mal nur die Tunnelloge vom VfB Stuttgart. Die ist ja schon so auf Man City nachempfunden, wo du direkt am Eingangstunnel eine Loge hast, wo Leute halt direkt in den Spielertunnel gucken, sehen, wie die sich vorher abklatschen, warm machen oder vielleicht auch frotzeln. Dann gehört zum Paket auch, dass nochmal ein Taktikanalyst da vom Verein vorher reinkommt und sagt, guck mal, so wird heute gespielt, hier die beiden spielen gegeneinander, da siehst du schon, wie die sich so ein bisschen mental bekriegen im Gang. Das finde ich aus einer kommerziellen Perspektive durchaus interessant. Und das ist für mich auch irgendwie so ein gutes Beispiel, wie man irgendwie mit Inhalten so ein nochmal ein differenziertes Produktangebot für alle Leute im Stadion schafft. Woran ich halt nicht glaube, ist so ein bisschen durch technische Gadgets, ihr habt es glaube ich vorhin gesagt, dass man da nochmal was Besonderes rausholt. Also auch wenn du sagst, du kriegst irgendwie eine Anzeige, wo ist der Bierstand, wo du gerade am wenigsten anstellst, das wurde eine Zeit lang auch mal sehr durchs Sportbusinessdorf getrieben, das finde ich alles, das löst keine echten Probleme oder sind keine Mehrwerte.
Gerade dieser Tunnel ist ja schon aber etwas, wo Tommy, du dir wahrscheinlich die Halsader ausschlagen lässt, oder?
Nö, du, ich bin da nicht ganz so emotional. Ich muss nur sagen, für mich persönlich gehört es halt nicht zwangsläufig zur Fußball-Experience dazu. Also ich sehe schon, dass immer neue Tools versucht werden zu entwickeln, um da irgendwie neue Vermarktungsmöglichkeiten zu schaffen. Und das ist auch irgendwie im Sinne aller, glaube ich, am Ende des Tages, weil da Dinge querfinanziert werden, mit denen man wieder andere Dinge tun kann. Für mich persönlich braucht es das einfach nicht und ich wundere mich eher, dass es teilweise Menschen gibt, die sich daran so sehr erfreuen, dass sie sagen, das ist eine extrem gute Idee, das kopieren wir am besten noch. Aber meine Halsschlagader, die ist relativ stabil. Da bin ich auch ein bisschen abgestumpft in den letzten Jahren, um ehrlich zu sein. Einfach aufgrund von dem, was man alles so vorgesetzt hat.
Ja, Tommy, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, wie findest du die Experience, sorry, aber wir nutzen jetzt einfach das Wort, Denglisch, wie findest du so den Spieltag, das Spielerlebnis im Olympiastadion? Also abseits jetzt, Tartanbahn mal ausgeschlossen, aber ich meine jetzt so alles andere, ne? Reinkommen, hinsetzen, bla bla.
Ja, das ist jetzt natürlich in meinem Fall beim Olympiastadion nicht ganz repräsentativ, weil wir da ja auch von Berufswegen her relativ exponiert sitzen. Aber vom Grundsatz her.
Ja, aber ich finde, es ist auch das falsche Beispiel, ehrlich gesagt. Sorry für die Unterbrechung. Weil,
warum?
Weil, also so wie Werder bei mir und Hertha bei Tommy, ist das ja immer durch die persönliche Liebe zum Verein geprägt, diese Experience. So, also wenn als Fan ist die Experience, ja, sie ist so historisch bedingt, ist der Stadion eigentlich ganz cool, ansonsten ist auch vieles Mist. Aber es ist ja viel interessanter, wenn du den Faktor Fanliebe rausnimmst, wie bewertest du dann so ein Stadion? Findest du nicht, Konstantin?
Weiß ich nicht. Also ja, es kann sein, sicherlich hat man auch eine gewisse Routine entwickelt, wenn man jetzt, 30, 40, 50, 100 Spiele in einem Stadion erlebt hat, entwickelt man ja eine gewisse Routine. Ich habe eben die Erfahrung gemacht, war einfach berufsbedingt, dass ich häufig in Stadien bin, in denen ich vielleicht zum zweiten Mal bin oder zum ersten Mal, ne? Weil man irgendwie vorher noch nie war, neuer Verein in einer neuen Liga, man musste das erste Mal hin. Und es gibt da immer gewisse Hindernisse, es gibt manche Stadien, die machen es relativ einfach. Natürlich, klar, ich nehme auch immer für mich in Anspruch, dass irgendwie Sicherheitschecks und so weiter sollen relativ einfach sein. Ich weiß, das, für manche spielt das vielleicht keine Rolle, für mich spielt das immer eine große Rolle, weil wenn es ein was gibt, was ich hasse, ist es Anstehen.
Ja, ich verstehe das auch, aber also, ich glaube halt, dass du solche Sachen ja ganz anders beurteilst in deinem eigenen Stadion, weil du routiniert bist und weil du dich so sehr drauf freust.
Du weißt doch, wo du hingehst, ne? Also du weißt doch, wo du parken musst, wo du hingehst und so weiter.
Vor allem, wir haben ja Tommy, dann kannst du gerne gleich. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich hatte meine erste Dauerkarte 1991. Das ist jetzt vor 33 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viel Werder spielt. Ich kann gar nicht zählen, so wie viel ich gesehen habe. Und das ist immer noch total aufregend. Und ich freue mich da mega über jede kleine Macke in dem Stadion, weil das halt irgendwie so zu mir gehört. Aber das hat ja nichts unbedingt mit der Experience zu tun, wie wir sie eigentlich besprechen wollen, weil die ist ja eher so stadioninduziert, würde ich sagen. Deshalb würde mich, und dann gerne du, Tommy, eigentlich viel mehr interessieren, wie deine Wahrnehmung bei Pauli ist, von mir aus, oder machen wir mal Union als bei Hertha, weil bei Hertha bist du ja eh nicht objektiv.
Ja, also ich, ja, zwei Antworten. Also ich glaube, zum einen zielt Konstantins Frage ja so ein bisschen auf so eine User Experience oder Customer Experience ab. Ich glaube, das kann ich dennoch auch mit ein bisschen Abstand bewerten bei Hertha und im Olympiastadion. Und zum anderen gehe ich ja nicht zur Union, kann ich dir nicht beantworten. Aber
du warst noch nie beim Auswärtsspiel?
Deine Frage, das ist auch schon eine Weile her. Also auch das Kai, ist ja nochmal wieder, ist ja nochmal was ganz anderes. Also die Customer Experience als Auswärtsfan, über die wollen wir glaube ich nicht reden, weil das ist natürlich, da wird man ja drangsaliert, wo es nur geht. Da geht es ja vor allem auch darum, die möglichst schlecht zu gestalten. So scheint es mir zumindest. Also insofern, als Heimfan ist es, glaube ich, im Olympiastadion noch einigermaßen okay. Die Einlasssituation ist ein bisschen schwierig, weil sich es einfach blöd staut und ewig dauert. Dann gehen die Kartenscanner selten reibungslos. So, aber wenn du dann einmal im Rund bist, dann ist es, glaube ich, einigermaßen easy, da hinzukommen und alles zu finden. Klar, man steht zu lange für Bier an und man steht auch zu lange an der Toilette an. Und die Reihen sind auch zu lang, weil wenn du nämlich ganz in der Mitte sitzt, dann hast du einen Spießrutenlauf, wenn du mal zwischendurch raus willst. Also alles in allem eine sehr solide 4. Auch einer der Gründe, warum wir ein eigenes Stadion haben wollen. Aber ja, vom Grundsatz her, ich weiß es auch nicht, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen dazugehört, dass man mal falsch abbiegt und dass man mal irgendwo ein bisschen ansteht und dass man mal ein bisschen gedrängter steht, als man es vielleicht aus dem Alltag gewohnt ist. Das gehört für mich alles zum Stadionbesuch dazu und ist auch okay. Ich glaube, was halt nervt, sind so, ich gebe euch mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich rede jetzt schon wieder über Bier. Man könnte denken, dass das irgendwie eine große Rolle spielt in meinem Leben. Aber nur mal als Beispiel, wenn du bei Hertha in der Halbzeit an so einen Bierstand gehst, dann gucken die dich an mit großen Augen und dann sagst du, ich hätte gern 2 Bier. Dann dreht die sich um und sagt, 2 Bier bitte. Und dann werden 2 Bier gezapft und dann gibt die mir die. Und das ist insofern lustig, als dass die... Das ist insofern lustig, als dass die quasi überrascht sind, dass man da jetzt Bier bestellt, statt einfach vielleicht mal 10 Minuten vor Halbzeitpfiff einfach mal 500 Bier zu zapfen und die einfach nur noch rauszugeben.
Boah, ja, was die wissen, schmecken die dann noch?
Ey, da meinst du wirklich, dass da irgendjemand kommt und ein Bier reklamiert und sagt, Entschuldigung, das ist mir aber zu schal?
Nee, bei dem Pegel zur Halbzeitpause nicht mehr, nein, hast recht.
Also, weißt du, wie viel denen durch die Lappen geht, was die da, es kann doch nicht ernsthaft sein, dass du da quasi à la carte bestellst vor Ort und das dann frisch zubereitet wird.
Aber das sind ja
völliger Irrsinn.
Jetzt mal den Anwendungsfall, du könntest dein Bier vorbestellen, ne? Würdest du das machen, würdest du dir da nicht auch affig vorkommen? Dass ich jetzt anfange, irgendwie meine Getränke vorzubestellen und ich hole mir die nur noch ab oder zahle die online. Das ist ja eigentlich der nächste Schritt. Ne? Nicht mal.
Ja, das würde ich nicht machen. Das gab es ja tatsächlich auch mal in Planung. Ich glaube, Uber Eats wollte das ja auch machen, ne? Dass du, oder macht das vielleicht sogar teilweise, weiß gar nicht, dass du dir irgendwie sogar eine Pizza ins Stadion bestellen kannst, dann irgendwo so einen Abholpoint hast am Rande oder so. Nee, würde ich natürlich nicht machen. Also das gehört, dieser limitierende Faktor, was es eben an Catering gibt, eine schlechte Wurst, eine gute Wurst, ein schales Bier oder ein Gist, das gehört ja irgendwie dazu. Ja, weil du willst ja auch danach darüber reden. Du willst ja auch sagen, das Bier war scheiße, die Wurst war zu heiß oder wie auch immer. Also ich glaube, da geht es nicht immer darum, das zu perfektionieren.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich kann natürlich total nachvollziehen, was du sagst, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich auch für die breite Masse so gilt. Also ich habe wirklich nicht. Angst davor, dass die anfangen, irgendwie so die Stadien tatsächlich so durchzudigitalisieren und es sich dann irgendwie nicht mehr so rough anfühlt, wie wir es vielleicht gerne mögen. In Amerika gibt es ja schon einige Vorbilder, siehe NFL, wo, finde ich, schon so ein paar Grenzen übertreten werden, wo ich keinen Bock drauf hätte. Da kannst du aber besagte Bierchen schon vorbestellen. Da hast du auf der Positivseite, hast du auch mal eine geile Loge unten am Spielfeldrand, da war mal bei Inter Miami, das war mega, da sitzt du quasi auf der Ersatzbank, so total geil. Aber du hast dann auch so Sachen wie, hier gibt's einen Whirlpool und da kannst du das Spiel dann aus dem Whirlpool gucken und ihr bringt einer Getränke. Das finde ich dann total dämlich, schon wieder.
Keiner greift da ein, was ist los mit euch? Seid ihr alle so einig?
Ja, also klingt jetzt auch nicht so schlecht.
Ja, weiß ich nicht. Ja.
Will ich natürlich nicht haben. Nee.
Ja, aber guck mal, wir müssen ja an dem einen Punkt wahrscheinlich nochmal kurz reingehen, um dann auch ein bisschen hier den Grund für Stadionpläne und Ideen dahinter besprechen, weil das ist dann ja doch der böse Kapitalismus, der dafür sorgt, dass viel, viel Geld mehr verdient werden muss, damit das Ganze funktioniert. Haben wir Zahlen darüber, wie viel Vereine mit dem Stadion verdienen? Und wenn das nicht, gibt es für euch ein Bauchgefühl darüber, wie wichtig das Stadion als Experience und als ja dann doch auch Gelddruckmaschine für den Verein eures Herzens und oder das Drumherum wichtig sind, weil ich meine, Konstantin, ich hätte gerne weiterhin das Giuseppe Meazza / San Siro Stadion in Mailand als dieses UFO, als dass es da steht, aber es wird ja Gründe geben, warum das weg muss.
Ja, ich könnte jetzt ein paar Zahlen nennen, aber ich weiß nicht, Konstantin, willst du erst was machen?
Ne, gut, also ich meine, was zumindest die Auslastung betrifft, da habe ich auch nochmal drauf geschaut, ist es ja so, dass die Bundesliga eigentlich, also zumindest die Bundesliga anders vielleicht als die eine oder andere Liga, aber die hat ja eigentlich alles ausgereizt, weil wir bewegen uns seit ein paar Jahren, was die Auslastung der Stadien betrifft, bei 96-97%, also 2022-23 war die Auslastung über die Saison hinweg bei 92%, dann im darauffolgenden Jahr bei 96% und aktuell bei 97%. Das heißt, also zumindest was das betrifft, wenn ich jetzt nicht irgendwie neue Oberränge baue, die ich irgendwie oben drauf setze auf die Stadien, dann habe ich zumindest die Zuschauerzahlen ausgereizt, weil 97%, das bedeutet einfach nur, dass ein paar Auswärtsfans nicht angetreten sind und nicht gekommen sind, aber ansonsten alles voll war. Also das sind die Werte hinter 97% und bei der Saison 22/23 ja vielleicht sogar noch Corona so eine minimale Rolle gespielt, aber mittlerweile ist man eigentlich bei, sagen wir mal so, de facto 100% Auslastung. Pi mal Daumen mit ein paar Auswärtsfans, die eben nicht kommen. Und das heißt also, wenn es darum geht, jetzt Mehrwert zu schaffen in Form von Einnahmen, dann geht es eher darum, entweder natürlich die Stadien nochmal auszubauen, was teilweise gar nicht möglich ist, weil das ist zumindest von der Architektur her nicht möglich, oder es ist nicht möglich, weil man müsste ein neues Stadion bauen. Und auf der anderen Seite, dann geht es eben darum, den Zuschauer selber, der das Spiel besucht, noch mehr, sorry, aber das ist dann einfach so zu schröpfen. Und das ist
ja,
eben...
Ja, Preise hoch, ne? Also noch
Preise hoch. Oder eben auch, nicht nur, ne? Du hast ja einerseits die Preise und das andererseits Merchandise-Verkauf, Gastronomie-Verkauf und...
Ja, aber ehrlich gesagt, da genau. Spielt alles keine Rolle. Ne?
Ja, oder vor allem also, ist es da auch schon ausgereizt. Also irgendwie, ich meine, du kannst einem Zuschauer auch nur eine gewisse Anzahl an Würsten und Bier verkaufen. Irgendwann ist dann auch mal gut. Also, rein von einem Cholesterinwert her gesehen.
Ja, genau. Hey,
du warst also, noch nicht mit Kai und mir im Stadion.
Ich war mit Kai schon im Stadion und der hat nach dem Spiel nochmal schnell einen riesen Burger reingeballert.
Ja, Tommy, wir warten ja bis heute noch auf die Einladung in die Loge für eine Live-Aufnahme von
genau. Aber Tommy, was ist damit? Ich würde jetzt hier den Ball von Konstantin trotzdem nochmal aufnehmen und probieren, das so ein bisschen zu fundieren. Was unterschätzt wird generell, sind die Kosten, die halt die Vereine mit den Stadien haben. Tommy hat schon ein bisschen angesprochen, Hertha ist beispielsweise nicht Besitzer des Stadions, korrigier mich, das ist die Stadt, so Hertha muss mieten. Wir gehen jetzt natürlich auf keine Einzelkosten ein, aber das sind schon richtig, richtig große Beträge, die Vereine da bezahlen müssen, dass sie überhaupt ihre 17 Heimspiele in ihrem Stadion austragen dürfen, wenn es ihnen selber nicht gehört oder wenn sie nicht einen Top-Deal mit der Stadt haben. Und das gibt viele Vereine, die haben den nicht. Das zweite Thema sind halt auch die operativen Kosten für Sicherheit, für Personal und sowas. Also ich kann einen Champions-Ligist, den ich nicht näher nennen kann, der sagt, ey, unter 25.000 Leute im Stadion, das heißt eine Auslastung von 50%, mache ich miese. Was ja bei den horrenden Ticketspreisen, die teilweise genommen werden, auch relativ erstaunlich ist. Also man unterschätzt total, wie viel Kosten tatsächlich auch so ein Spiel für einen Verein tatsächlich, was da an den Start kommt. So, wie gesagt, der macht immer noch Gewinn. Aber also gerade die Corona-Zeiten, wo halt keine Leute im Stadion waren, da haben die Leute genauer hingeguckt und gerechnet, so was habe ich eigentlich für operative Kosten in Summe. So, das ist schon nicht unerheblich. Und der
letzte
Punkt.
Das war zum Beispiel, Kai, weil du es gerade ansprichst, sorry, das war ja quasi auch nur symbolisch, weil es hat sich für keinen Verein gelohnt, für irgendwie 2000 Leute das Stadion aufzumachen. Weil in dem Moment, wo du das aufschließt, hast du derart hohe Personalkosten,
genau.
Sei es Security, sei es Catering, ja. Sei es sonst was, da gehst du mit Miese raus. Da wäre es besser gewesen, es wäre keiner da gewesen.
Ja, genau. Also deshalb war dieses Beispiel, also du brauchst schon bei einem überdurchschnittlichen Bundesligisten brauchst du wahrscheinlich schon 20.000, 25.000 Zuschauer inklusive VIP-Kunden, damit du überhaupt break-even bist bei so einem Spiel, weil du tierisch hohe Kosten hast. Und das Interessante ist, die Sicherheit bei An- und Abfahrt etc. ist ja noch gar nicht dabei. Also von den Polizeikosten reden wir ja noch gar nicht. Und was ich als letztes sagen wollte, vereinfacht gesprochen finanzieren die Logenkunden, die VIP-Seats und von mir aus auch noch die Cut-Ars finanzieren die Party. Also bei den Stehplätzen zahlt ein Verein immer drauf in der Vollkostenbetrachtung. Die willst du natürlich trotzdem für die Stimmung haben und da wollen wir auch alle hin. Aber wenn du finanziell denken würdest, müsstest du die eigentlich abschaffen und natürlich mit Sitzplätzen füllen und deutlich teurer machen, weil auch mit den meisten Sitzplätzen verdienst du eigentlich kein nennenswertes Geld, sondern die Kohle kommt schon einfach von den hochpreisigen Seats und ja, die subventionieren dann halt den Rest.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Das ist doch unglaublich. Ja. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für 7 Euro in die Südkurve gehen lassen können? Was glaubt ihr eigentlich? Wer euch alle finanziert, die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena.
Aber das ist schon ein ganz interessanter Punkt, der halt, glaube ich, auch von Ultras und Kurve wenig vielleicht auch gewertschätzt wird manchmal, dass sie ja auch für einen überschaubaren Taler relativ viel geboten bekommen, ne? Also das, ein Stehplatz ist halt echt ein ganz ordentliches Minusgeschäft, muss ja, man aber, einfach sagen.
Aber Tommy, der hält die Kurve doch direkt dagegen, dann gibt nicht so viel Geld für Spieler aus und bleibt in euren Leisten.
Also ich sag mal so, es gab Zeiten, da gab es nur Stehplätze, da wurde auch Fußball gespielt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt plötzlich so sein muss, dass alles irgendwie arschteuer ist und durch die digitalisiert, damit das Spiel funktioniert per se. Ich glaube natürlich, die Ansprüche haben sich verändert und dann musst du halt schauen, wie du die Kohle wieder reinholst, ohne deswegen nämlich Stehplätze oder eben Kurven zu beschränken oder zu beschneiden. Das ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht meine Aufgabe oder die der aktiven Fans, da irgendwie groß zu widersprechen, sondern mach das einfach und gewährleiste gleichzeitig, dass das weiterhin geht. Ja. Weil, letzter Satz, vorerst letzter Satz, Fußball ist nun mal, und ich weiß nicht, wie oft man das noch sagen muss oder betonen muss, ist ein Sport für alle Menschen. So, und da, du musst gewährleisten, dass alle Menschen Zugang dazu haben. Und wenn du irgendwann nur noch Dauerkarten vererbst oder aber 400 bis 500 Euro für eine Karte zahlen musst, wie es teilweise in der Premier League ist, ja, dann ist das in jedem Fall falsch. Und dann ist das völlig egal, welche Ansprüche du irgendwie bedienen willst oder musst, dann sind die halt falsch. So, dann hast du dich irgendwo verkalkuliert. Ich habe, während ich das sage, einen Rauchtopf in der Hand und bin maskiert.
Ja, ich glaube aber doch schon, dass das der am Ende der Weg sein wird, der gegangen werden muss. Stuttgart mit dem Tunnel hat ja schon für Empörung gesorgt. Auf der anderen Seite, wenn die Räume
gehalten. Haben die denn für Empörung gesorgt?
Was meinst du?
Die haben irgendwo für Empörung gesorgt? Das habe ich aber nicht mitbekommen. Ist doch ein geiles Ding. Mit diesen
Gläsern im Tunnel?
Findest du das, also, aber das verstehe ich gar nicht. Also wie kann man, auch als Fußballpurist, wieso kann man das denn doof finden? Das ist doch eigentlich was Geiles.
Durch Kommerzialisierung des Fußballs.
Das weil ist du dann, weil du in den Tunnel guckst, bist du jetzt zu kommerziell? Das finde ich aber schon so ein bisschen
sehr. Nee, weil du viel Geld dafür ausgegeben wird diese Plätze halt dann ja, zu teuer
die Leute
werden
das und normalen wollen, Fans
weggenommen werden.
Den normalen Fans, die würden doch sowieso nicht in der Loge sitzen. Also das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Wenn es Leute gibt, Stuttgart-Fans, die da gerne sitzen und ich würde jetzt mal unterstellen, ja, ist ein bisschen elitär, aber gerade die Leute, die wirklich echte Fußballfans sind, die würden sich ja sowas leisten. Weil sonst, warum willst du dir so einen Spieler angucken, wenn das jetzt irgendwie so das Add-on ist, warum das Ticket da, keine Ahnung, das kostet bestimmt irgendwie mehrere tausend Euro pro Spiel. Also das machst du ja nicht.
Was ist denn mit dem Raucherbereich? Wie stehen wir dazu?
Ja, pro. Ich finde, also von mir aus Nichtraucherstadien okay, in den Kurven wirst du sowieso rauchen und solange du irgendwie eine Möglichkeit schaffst im Stadion, wo man rauchen kann, auch wenn man Aufwand hat, da hinzukommen, finde ich das okay. Wenn du jetzt konsequent sagst, so hier gar nicht, auch nicht im Umlaufring oder so, das finde ich ein bisschen drüber. Aber im Innenraum vom Stadion so analog irgendwie kannst du auch, ja, wobei bierfrei im Innenraum finde ich auch kacke.
Ja, ist auch natürlich ein Thema. Also bierfrei und zum Beispiel im San Siro kann man mittlerweile nur in den Eingängen rauchen, aber nicht auf der Tribüne.
Oder auf der Trainerbank. Mhm. Also ich finde ja zum Thema Rauchverbot, ne, weil ich bin ja, muss ich zugeben, bitte liebe Hörerinnen und Hörer, macht das nicht nach, das ist ganz schädlich, aber ich bin ja Raucher und muss sagen, ich persönlich nehme schon Rücksicht. Ich schaue mich um, ob da irgendwo Kids sind. Wenn ich merke, irgendjemand ist da am Abhusten und guckt mich böse an, dann nicke ich auch irgendwie zu und mache das aus. Und dann finde ich das auch okay. So, jetzt ist aber nicht jeder so, ne, sondern viele scheißen auch einfach drauf. Insofern, ich könnte verstehen, wenn man sagt, Leute, wir wollen das hier nicht, hier gibt es genug Menschen, die sich davon gestört fühlen. Kann ich verstehen. Es ist allerdings, außer jetzt auf Schalke oder so, immer noch ein Freiluftsport. Insofern, glaube ich, wird man da einen Kompromiss ziehen müssen. Das eigentliche Problem ist ja, dass du das ja gar nicht umgesetzt bekommst. Wer soll das denn kontrollieren? Wer soll denn da die ganzen Leute rausholen, weil sie eine Zigarette in der Hand haben? Also das geht ja gar nicht. Ne? Mhm. Insofern wäre es eher ein gesellschaftlicher Konsens, den man da treffen müsste, und kann nur an die Leute appellieren.
Aber wie steht ihr zu so Concierge Services? Früher gab es ja so Bierboys, die fand ich eigentlich ganz geil. Die sind dann auch mal durch die Reihen gegangen. Das ist ganz weird. Ja, aber das gibt's ist ja tatsächlich noch, sowas, was viele Vereine umtreibt, ob sie die Preise erhöhen können, wahrscheinlich maßgeblich im VIP- oder Businessbereich, wenn du halt so einen Concierge hast, der dir halt wieder auf Bestellung irgendwie deine Biere bringt. In den USA gibt's das, ne?
Also sagen wir so, ich bin Kinogänger nach genau dem Motto. Ne, mein Kino, das einzige, das ich noch betrete im Prinzip, hat genau das. Ich würde aber persönlich in den Fußballstadien schon eine Eisenbahn mir wünschen.
Das ist doch ein Kack-Case von Pauli. Also, darauf referenzierst du doch gerade, oder?
Ja, klaro.
Ja, ich weiß nicht, den fand ich zum Beispiel, den finde ich dann albern. Fandst du den gut?
Ich finde es für das, was du vorhast, so ein bisschen zu ad absurdum. Ja, ist albern. Hundertprozentig. Und ist ja, glaube ich, aber auch der Inbegriff von dem Kampf der Fans mit dem, was in Logen passiert und wie viel es sie aber eigentlich tangiert. Und ich fand, deswegen war es bis heute einfach eine sehr gute, lustige Sache, die daraus entstanden ist.
Von mir aus.
Und etwas, worüber die Leute auch reden. Und trotzdem waren es ja teure Tickets, die da vergeben wurden.
Von mir aus. Aber mich würde jetzt trotzdem nochmal deine Meinung interessieren. So, du gehst in ein Kino, da lässt du dich bedienen, da ist es okay. Jetzt gehst du nicht in eine Loge, sondern du gehst einfach auf einen Sitzplatz. Findest du da Bedienung No-Go?
Nee, und ich glaube, das ist dann vielleicht auch der so langsam Richtung Ziel, gerade wenn es darum geht, dass mein Stadion in der Zukunft aussieht, dann ist es wahrscheinlich ein hochmodernes Stadion mit allen Extras, die es gibt, aber ausreichend Stehplatzbereich für die Leute, die halt einen Stehplatz haben möchten, um genau das zu schaffen, was Tommy auch möchte, dass jeder ein Stadion kann, der gehen möchte. Und wenn andere Leute aber bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben, das ist ja der Grund, warum ich in das Kino gehe, in dem es halt alles ein bisschen teurer ist, aber ich dafür dann halt ein bisschen mehr Komfort habe. Es ist vielleicht auch eine Frage des Alters und der Entwicklung. Frag mal mein 20-jähriges Ich, dem wäre das alles scheißegal gewesen. Und der hat sich auch darüber gefreut, dass er 0-1 zu Hause, Regen, keine Überdachung, sich den ganzen Scheiß angeguckt hat für 7,50 € und kein Geld mehr für die Wurst.
Ja, ich finde das aber so ein bisschen die spannende Diskussion. Ich will das ja gar nicht aus so einer persönlichen Perspektive irgendwie diskutieren, sondern eher vielleicht auch aus so einer kommerziellen Perspektive. Also welche Innovationen können denn tatsächlich, nicht für uns, aber für ein bestimmtes Klientel in einer breiteren Masse einen Mehrwert bieten und welche nicht? Und diese Concierge-Services, da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob sich sowas durchsetzt. Vor allem, du verdienst ja auch keine Kohle mit. Also würdest du jetzt als Businesskunde für ein Spiel, was dich eigentlich nicht interessiert, würdest du dafür mehr Kohle zahlen? Oder so ein bisschen interessiert, aber es ist nicht dein Heimverein, würdest du mehr Kohle zahlen, weil du halt irgendwie einen Concierge hast, der dir das Bier bringt. Ist es dir was wert, dafür zu bezahlen, wenn es nicht Werder ist?
Ich glaube, diese Runde ist nicht die darüber, über den wirtschaftlichen Faktor dahinter entscheiden kann. Der Service ist ganz schön, aber sie wirtschaftlich sinnvoll ist, das müssen andere entscheiden.
Ja, aber du wärst bereit dafür, was zu bezahlen. Darum geht's ja.
Ich weiß nicht, ja, das bin ich auch wieder der beschissenste Ansprechpartner. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mal ein Ticket gekauft habe.
Jawohl.
Und du trinkst ja noch nicht mal Bier.
Genau, ne? Den Effekt wollte ich haben, um damit die gucken, ob die anderen auch noch da sind. Die
nee, bin ich irgendwie ein völlig falschesten Menschen. Kein Biertrinker, kein Ticketzahler.
Ist mir scheißegal. Ich bin, aber guck mal, weil wir hier uns ja so ein kleines bisschen auch schon anfangen im Kreis zu drehen, ist ja vielleicht am Ende des Tages so ein kleines bisschen die Frage, Konstantin, das eine ist dein Wunsch, das andere ist, was glaubst du denn, wie wird das Fußballstadion der Zukunft international aussehen, damit auch dein Herzensverein noch eine Relevanz behält?
Der wird eine Relevanz behalten, wenn der Trainer gute Arbeit leistet, zusammen mit dem Sportdirektor und die ordentlichen Talente rausfiltert. Aber ja, das Stadion der Zukunft, zumindest auf dem Top 10, Top 20 Level in Europa, wird so aussehen wie das Santiago Bernabeu. Vielleicht ein bisschen kleiner, aber es heißt also mit eingebautem Einkaufszentrum, Hotel und mit KI-optimiertem System, sodass also quasi der Zuschauer, bevor er das Bier bestellt, schon das Bier angeboten bekommt. Und es wird alles sehr high-end sein und es wird immer hochglänziger sein zumindest. Und ja, so wird zumindest das Stadion der Zukunft aussehen. Wir können uns dagegen gerne wehren, wir können das gerne alles romantisch betrachten, aber dahin geht die Reise, denn die Vereine wollen weiterhin den Umsatz, den sie im Stadion generieren, selbst wenn sie nicht mehr Leute reinbringen, weiter optimieren. Und dann geht es eben darum, noch mehr dem Zuschauer Geld aus der Tasche zu ziehen, mal ganz salopp gesagt. Ist ein bisschen wie beim Flughafen. Ja, früher bist du einfach am Flughafen gewesen, hast einfach nur deinen Flug genommen, Check-in und ab ging's. Und heute versuchen die Flughäfen auch noch, dich in einen Café zu bringen, dich KI-optimiert vielleicht für eine nächste Reise direkt zu gewinnen oder dich direkt in irgendeinen Duty-Free-Shop zu locken, wo du dann nochmal 50 Euro bis 100 Euro einfach für irgendwas ausgibst, weil jemand anderes in deiner Familie gerade nervt und das gerne bezahlt haben möchte.
Aber Herr Eckner, jetzt nochmal Fachfrage an den Vielstadiongänger. Wie wichtig findest du Anfahrt und Location des Stadions? Ist es tatsächlich so, dass du signifikant mehr bezahlst, wenn das Stadion wie in Bremen super zentral im Kneipenviertel ist und passabel anfahrbar? Oder sagst du, eigentlich ist es auch okay, wenn das Stadion weiter draußen ist? Hauptsache, ich komme da gut hin.
Oh, auf gar keinen Fall. Das ist übrigens lustig. Ich habe das Gefühl, wir sind hier Teil von einer Marktforschung.
Ja, ich habe auch das Gefühl. Aber also nur Sport ganz kurz, 5. Weil die Frage an mich ging. Also ich möchte, dass die Anfahrt und auch das ins Stadion kommen zu deinem Platz so einfach wie möglich passiert. Das heißt also, Parkplätze oder eben ÖPNV, je nachdem. Es kommt ein bisschen auch aus meiner Sicht auf den Verein an. Also wo liegt der? Liegt der in einem urbanen Zentrum in der Metropole? Dann ist natürlich ÖPNV ein bisschen wichtiger. Liegt der irgendwie in einer kleineren Stadt? Dann ist Parkplatz wichtiger. So, das ist einfach das so unkompliziert wie möglich geschieht. Und vor allem, was auch wichtig ist, aber das wird es am Ende niemand davon abhalten, ins Stadion zu gehen, aber es kann so ein bisschen so die Experience zumindest trüben, dass es wichtig ist, wenn du einmal im Stadion bist, dass es nicht 2 Stunden dauert und du nicht 3-mal mit Corona infiziert wurdest, bevor du mal endlich ins Stadion reingekommen bist. Denn Gesundheit, Signal Iduna Park, es gibt ein paar Stadien, genau da passiert das.
Tommy, hast du eigentlich, um dir vielleicht auch für dich nochmal so das Absturzfazit mit einzuholen, leise die Hoffnung, dass das Stadion sich so entwickeln kann, wie du es haben möchtest, oder kickt da auch die Realität rein, dass du dann halt doch in deiner Loge sitzen bleiben musst?
Nee, also ich glaube, das Stadion wird sich genauso entwickeln, wie wir es befürchten. Also es wird durchkommerzialisiert, es wird auch zunehmend zu einem Marktplatz, da bin ich mir sicher. Ne? Wir hatten unsere Kollegen hier von 777 mit ihrem Engagement bei Hertha, hatten ja auch durchaus mal gesagt, naja, warum nicht auch mal eine Versicherung im Stadion verkaufen? Das wird passieren. Was ich mir ein bisschen erhoffe, und das wird aber auch eher unrealistisch, ist, dass das Stadion vielleicht auch ein bisschen zentraler liegt teilweise. Ne? Ich finde das eigentlich immer schade. Oder anders, ich finde es so charmant, wenn so Stadien mitten in der Stadt sind. Das finde ich irgendwie geil. Wenn die so weit außen sind, nervt es ein bisschen. Aber nein, da mache ich mir jetzt keine Hoffnung. Das Stadion wird genau zu dem, was wir alle befürchten, glaube ich.
Und das finde ich halt total krass, weil das ist für mich, und das war die gute Endpunkt, Kai, das ist für mich, glaube ich, das Entscheidende. Ich habe jetzt schon so, ob das diese Mittelklasse Baumarktstadien am Stadtrand von kleineren Städten auf der ganzen Welt ist, ne? Also nicht nur Bundesliga. Das habe ich ja auch schon mit dem Eishockeystadion in Ottawa, wo ich mir gedacht habe, Alter, ist das hier, mit was für einem Industriegebiet bin ich denn hier gelandet? Viel emotionsloser, kannst ja keinen Sport gucken als da. Und andersrum, einfach dann, egal, ob ich jetzt Real Madrid mag oder nicht, oder die Mercedes-Benz Arena in Atlanta jetzt von der Durchkommerzialisierung mein Problem ist oder nicht, die Art und Weise, wo sie liegen und wie du da hinkommst, ist halt einfach das Maßgebliche, weil dadurch entsteht für mich der Thrill. Und wenn es dann auch dafür sorgt, dass genügend gute Leute im Stadion sein können, die Bock darauf haben, dann bin ich ehrlicherweise, glaube ich, am glücklichsten. Und das ist mir vollkommen egal, ob mir jetzt ein Concierge mir das Getränk bringen kann oder ich mir das selber hole oder was auch immer. Oder?
Machen wir zum Schluss jeder nochmal sein Lieblingsstadion und man darf nicht das eigene nennen.
Oh, das ist ein gutes Ding. Oder ja, und zwei, das Lieblingsstadion, Schrägstrich,
und das Beschissenste.
Wo man gerne nochmal hin möchte. Beschissene machen wir nicht, das ist gut heute.
Ja, fair. Dann fang du doch mal an, Nico. Muss mal überlegen.
Ja. Beim Schönsten, dann mal, da geht's schon los. Ich finde ehrlicherweise, Camp Nou war schon krass. Mach's mir einfach und würde, glaube ich, das nehmen und so. Und ich will nochmal in La Bombonera. Boca Juniors war ich noch nicht.
Konstantin?
Ja, Craven Cottage und Loftus Road sind zwei Stadien, die sehr nah beieinander liegen, ja, quasi mehr oder weniger im selben Teil von London. Die finde ich mit am besten. Und ansonsten in Deutschland finde ich nicht schlecht Stadien am Niederrhein in Oberhausen. Und
er meint es wirklich ernst, ne?
Das meine ich ernst.
Ja, Loftus Road saß ich einfach 90 Minuten vor diesem Pfeiler, weil ich das
ja gut, okay, da gibt es Pfeiler, aber das finde ich auch sexy. Also es ist einfach cool. Ich finde auch gut, wenn einfach irgendwie da so ein bisschen weirder Architektur herrscht.
Ja,
das finde ich nicht schlecht. Und also genau, Stadion am Niederrhein in Oberhausen, das ist noch so richtig schön. Ja, das hat noch was. Da fühlt man noch was. Ansonsten nicht. Und Stadion an der Grünwalder Straße.
Da willst du hin.
Da war ich ja schon, aber...
Ja, die Frage ist doch, wo willst du noch hin?
Ja, wo war ich noch nie gewesen, oder was?
Ja, genau, aber was du unbedingt sehen willst.
Ich war schon sehr, sehr häufig in sehr, sehr vielen...
Iserlohn Tigers.
ERC, was? Iserlohn Roosters heißen die.
Also. SAP-Garden, da warst du noch nicht.
Im SAP-Garden war ich noch nicht. Ansonsten, ich überlege gerade, was gibt es denn noch so für einen Stein, wo ich noch nie war? Vielleicht.
Ey, der hatte jetzt meine ganze Zeit da lang, sich darauf vorzubereiten.
Ja, aber ich habe eher überlegt, okay, ich habe eins. Stadio San Paolo, beziehungsweise heißt ja mittlerweile Stadio Diego Armando Maradona in Napoli.
Sehr gut.
Auch eine dreckige Schüssel. Aber ja,
richtig. Genau, es muss dreckig sein. Die Leute müssen Dreck unter den Fingernägeln haben, wenn man da reingeht.
Tommy?
Tommy ist schon eingeschlafen. Leute, wenn wir hier so aus diesem Podcast rausgehen, ne, mit dieser Laissez-faire-Haltung hier, ne?
Nee, dann wird das nichts. Ich habe einfach nur überlegt, weil meines Erachtens war ja die Frage, das Schönste, wo man war, das Beschissenste, wo man war und wo man noch hin will, oder?
Ja, beschissen streichen wir. Also wir machen nur das Schönste, wo man war.
Das Schönste, immer positiv,
Schönste, Tommy. Wo du warst, ja. Und das Schönste, wo du noch hin musst.
Also ich glaube, das Schönste, wo ich war, fernab vom Olympiastadion, ist wahrscheinlich Anfield Road. Das, also nicht das Schönste, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne?
Von der Lage her schon geil, ja.
Vom Gesamterlebnis her und wo ich unbedingt mal hin, also ich war zum Beispiel auch noch nie im Camp Nou, da würde ich auch mal hin. Also ja. Da würde ich gerne mal hin, ja.
Schön.
Bei mir war das schönste Stadion inklusive Experience war, glaube ich, Tottenham. Schön, 0-3 für den SVW. Aber war einfach eine geile Stimmung, war auch so ein geiles Viertel, wo wir den ganzen Tag in irgendwelchen Pubs abgehangen haben. Und das war wirklich genauso, wie Fußballpurismus sein muss. Mega. In Deutschland finde ich immer noch St. Pauli sehr gut, weil es einfach auch so zentral liegt und so schön eingebettet ist in das Viertelstadion, was ich auch sehr mag und natürlich auch eine geile Stimmung hat. Und wo ich hin will... Bombonera ist natürlich top-notch. Ich sag jetzt mal Celtic, weil bei den Rangers war ich auch schon, auch mit Werder 0-2. Ich habe einen guten Auswärts-Track-Record auf jeden Fall. Aber zu Celtic Heimspiel, das wäre schon gut.
Ja. Kann ich auch empfehlen. Hat viel Spaß gemacht. Wir kriegen hier nicht mehr rausgedrückt, Leute, heute. Ich sage euch, wie es ist. Die Stimmung ist im Keller. Die ersten 45 Minuten haben uns gefehlt. Man merkt es, hinten raus haben wir das Ding aber über die Bühne gebracht. Wir sind uns alle einig, neue Stadien sind bestimmt ganz kacke und wir wollen alle im Regen stehen. Oder? Ja, genau. Bringen wir es damit auf den Punkt. Nächstes Mal wieder. Neue Runde, neues Glück, neues Thema. Danke euch dreien, dass ihr dabei gewesen seid.